Schönen guten Abend. Es ist der 24. März und wir haben jetzt 19 Uhr und 4 Minuten gleich und Anne ist hier. Anne Westwarz aus Berlin angereist zu uns ins Studio, um von ihrer Reise auf den Spuren der Seidenstraße, so ein anderthalb Jahr ist sie durch Asien, den Nahen Osten und das solo als Frau mit ihrem Fahrrad gereist. Und ein tolles Buch ist in Vorbereitung und davon und von der ganzen Reise erzählt sie uns bis 9.
RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
Was für eine schöne, sportliche, tolle, redegewandte und intelligente Frau habe ich heute bei mir. Anne ist da. Schön, dass du da bist, Anne.
Vielen Dank.
Berliner, du Berlinerst gar nicht. Wo stammst denn du her?
Ich komme ursprünglich aus Mannheim-Heidelberg, aus dem Raum Rhein-Neckar, bin aber seit 2009 in Berlin. Also es fühlt sich schon nach Heimat an inzwischen.
Ja, unser Studio Ludwigshafen ist ja direkt dann alles in deiner Heimat hier behaftet. Bist ja mit uns groß geworden. Wir gehen ja auch schon auf die 40 Jahre zu. Denn du, darf man das sagen als Frau? Ja, du bist ja so um die 40, ja, siehst aus wie 30 und dann passt das. Du bist Europameisterin.
Ja, genau, im Beach Ultimate Frisbee. Das ist ein Sport, den hier weniger Menschen kennen, kommt ursprünglich aus Nordamerika, ist ein Mannschaftssport, vergleichbar mit Fußball.
Aber Frisbee, das kennen wir alle, man wirft das so in den Lauf des Gegners oder des Mitspielers, damit der möglichst dann ein Tor macht auf der gegnerischen Seite. War das jetzt so für den Westerwälder gut ausgedrückt, gell?
Ja, genau. Wir haben dann keine Tore, sondern Endzone, aber letzten Endes ist das Prinzip, genau. Man darf aber den Gegenspieler dabei nicht berühren, man muss eben schneller rennen, höher springen.
Ah, deshalb so. Hast du auch Leichtathletik gemacht, weil du hast so eine sportliche Figur? Bist so 1,80 Meter und das ist ja...
Genau,
ja.
Ich habe mit 5 angefangen, also ziemlich früh und mache das auch alles weiterhin. Also inzwischen ist nur noch Frisbee, beide Sportarten gleichzeitig wert zu viel.
Von was lebst denn du? Was hast du gelernt, studiert und wie verdienst du dein Geld?
Ich bin Informatikerin mit dem Schwerpunkt im Bereich maschinellem Lernen, habe das angewandt auf biomedizintechnische Fragen, also auf Hirnwissenschaft. Und und jetzt gerade mache ich Vorträge und schreibe an dem Buch, nehme also quasi eine kurze Auszeit von der Informatik.
Der Vortrag lautet, was für einen Titel hat er?
Auf den Spuren der Seidenstraße war das quasi das überspannende Thema dieser anderthalb Jahre mit dem Fahrrad war.
Seit wann fährst denn du Fahrrad? Also erstmal so ein kleines mit Stützrädern.
Ja, genau. Und dann sehr lange Zeit im Raum Mannheim eben zur Schule morgens den weiten Weg über die Felder. Langstrecken Fahrradfahren mache ich wirklich erst seit der Reise. Ich bin vorher noch nie länger als einen Tag Fahrrad gefahren. Es war so ein Sprung ins kalte Wasser, völlig ohne Vorbereitung. Boah,
anderthalb Jahre nimmt sie uns mit dem Fahrrad über die Seidenstraße bis hin in die Mongolei. Da gibt's so viel zu erzählen und die Zeit nehmen wir uns bis 9.
RPR 1, mein Abenteuer.
Anne Westwarz ist bei uns aus Berlin angereist, heute Abend in Neukölln. Das ist ja auch so ein kleiner Brennpunkt, glaube ich, Neukölln, oder? Geht's da von der Kriminalität? Gehst du nachts um 1 Uhr alleine über die Straße?
Ja, auf jeden Fall.
Das machst du.
Also ich fühle mich in Berlin zu Hause und auch sicher. Gut. Es ist ein bunt gemischtes Viertel und wie es dann eben so kommt, dann gibt es eben auch Konflikte.
Ja, aber bunt gemischt ist doch dein Leben.
Genau, ja. Viele Kulturen, die aufeinandertreffen.
Die Seidenstraße, was hat dich denn daran gereizt, da hinzureisen?
Ich wollte immer schon mal lange über Land reisen und habe gemerkt, dass ich da mir gerne viel Zeit nehmen möchte. Und Fahrrad ist so ein Bewegungsmittel. Eine Freundin von mir hat es mal genannt, you're traveling at talking speed. Man reist also so langsam, dass Menschen einen noch ansprechen können. Das heißt, auch wenn man durch ein Dorf kommt, dann kommen die Großmütter und winken und man kann mit denen in Kommunikation gehen. Plus ein Fahrrad ermöglicht es einem, in Gegenden zu kommen, wo es auch keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt. Also mir haben Leute erzählt, wenn du ein paar mehr möchtest, hast du ein Fahrrad, ein Motorrad oder ein Esel. Und ich fand, von den Optionen klang das Fahrrad am sympathischsten.
War dir denn im Vorfeld klar, dass es um die 6000 Kilometer sein werden, wo du im Sattel sitzt, das anderthalb Jahr?
Nee, gar nicht. Es waren auch de facto über 12.000. Ich habe es nie wirklich nachgezählt, weil mich die Distanz nicht wirklich interessiert. Es war eine Reise zu mir selbst. Ich dachte eigentlich, ich radel nur einen Sommer lang. So einen Monat hatte auch einen Job bereits in Seattle, der auf mich gewartet hat. Und den habe ich dann kurzfristig gesagt, dass es das Ding meines Lebens ist und dass ich leider weiter radeln möchte. Und die waren dann so nett und haben gemeint, ja, viel Spaß, wenn du ein Buch schreibst, schick's uns.
Boah.
Und dann dachte ich einfach, ich radel so lange, wie ich möchte. Und das wurden dann anderthalb Jahre.
Aber du warst nicht in einer Beziehung dann der Zeit?
Nee.
Also, aber das kann man, glaube ich, nicht, gell? Anderthalb, ja?
Ja, also es war dann eine Fernbeziehung, es war nicht ganz klar, ob es das überleben würde, es hat es dann de facto, aber...
Hat es?
Ja.
Boah,
ja.
Ist der Hammer. Hast du eigentlich lange überlegt, diese Reise zu machen oder war das so eine spontane Schnapsidee?
Nee, ich hatte 6 Jahre vor Beginn der Reise schon andere Langstreckenfahrradfahrer getroffen, die ersten jemals, da war ich gerade in China unterwegs. Und ich war so völlig geflasht von dem Gedanken, dass sie diese Fahrräder aus Den Haag kamen sie, von den Niederlanden bis nach China gefahren waren. Und dann dachte ich, oh, das ist so fantastisch, das muss ich auch machen. Und de facto bin ich dann aber in die andere Richtung gefahren. Also von Asien Richtung Europa zurück.
Ja. Machen wir gleich. Nach halb kommen wir wieder zu dir, Anne.
Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
Anne Westwatz ist hier, schreibt an einem Buch. Weiß eigentlich schon, wie das Buch heißen wird?
Ja, der englische Titel ist Unveiled in Iran. A Woman's Solo Cycling Expedition.
Machst du das auf Englisch?
Genau. Oh, es kommt cool. Auf Deutsch raus. Die deutsche Version, die deutsche Fassung kommt dann später.
Was denn da schon den Titel?
Unverschleiert im Iran, ja. Ist noch nicht ganz stimmig, aber wahrscheinlich geht's in die Richtung.
Ach, was du alles erlebt hast. Und dann bereitet man sich vor über Google auf so eine Reise?
Naja, ich kannte keine Langstreckenfahrer, bis auf die, die ich da mal in China getroffen hatte. Es gibt aber gute Seiten, also Crazy Guy on a Bike zum Beispiel, wo Menschen dann unter anderem so wichtige Dinge teilen wie, wo ist die nächste Wasserquelle? Denn in so abgelegenen Gegenden ist die ganz entscheidende Frage, wo bekomme ich Wasser, wo bekomme ich Essen? Und eben auch GPS-Routen und ähnliches.
Das ist ja eine Wahnsinnsreise durch 13 Länder. Du bist im Nahen Osten, Asien, die Seidenstraße, Kirgisistan, Taschkistan und den Pamir Highway, Usbekistan, Kasachstan, Iran, Vereinigte Arabische Emirate. Da musst du doch jede Menge Visa vorher beantragt haben.
Ja, und das ist auch ganz schön komplex. Also, weil die meisten dann eben auch genau wissen möchten, wann man einreist. Man das aber, wenn man das noch nie gemacht hat, wie ich, erstmal gar nicht abschätzen kann, wie schnell man unterwegs sein kann. Plus natürlich dann die Frage, wann kommt der Schnee, wann sind manche Gebirgspässe noch passierbar oder eben auch nicht.
Wie macht man das denn mit dem Reisepass? Den musst du doch irgendwo hinschicken, zum Beispiel in die iranische Botschaft. Dann kommt der zurück, dann muss der doch erstmal wieder woanders hingeschickt werden, oder?
Das geht. Ich habe dann versucht, vorher Visa zu organisieren. Also ich bin da sehr deutsch und dachte mir, na, ich plane einen Monat, aber man kann ja schon mal die Visa für die Länder danach beantragen. Ich hatte also schon so ein Bauchgefühl, es könnte länger dauern. Und ansonsten muss man dann schauen, dass man möglichst in Hauptstädten vorbeikommt und dann dort bei den Botschaften ein Visum beantragt. Das geht dann schon noch unterwegs, nicht alles geht so.
Dein Hotel war das Zelt?
Ja, genau. Das war mein Zuhause. Ist es auch immer noch. Ich habe eine sehr enge Bindung zu meinem Zelt aufgebaut.
Wie ist das immer noch? Du wohnst auch in Neukölln in der 8. Etage, Eigentums- oder Apartment oder sowas.
Genau, Mietwohnung. Aber es ist immer noch so, wenn ich zelten gehe, dann fühlt sich das sehr nach Hause kommen an. Mein Zelt lebt also auch noch.
Anne Westwatz, wunderbar.
RPR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von 5 Kontinenten.
Anne, wir starten jetzt mit dem Fahrrad. Es geht los und das ist ja eine lange Strecke. Da muss man sich doch, glaube ich, jeden Tag neu motivieren, wieder in den Sattel zu steigen, um die nächsten 100 Kilometer zu radeln. Jetzt gehen wir erstmal, ich weiß nicht, durch Polen bist du vielleicht oder wo auch immer durch. Aber diese Motivation immer wieder zu finden.
Das war das kleinste aller Probleme. Also ich habe auch direkt in Asien angefangen. Ich bin nach Kirgisistan geflogen, bin dann von dort gestartet. Ich war so nie in Europa unterwegs. Ich habe vor 2 Jahren meine erste Fahrradtour jemals in Deutschland gemacht. Aber die Motivation, das war wirklich, ich bin jeden Morgen, also das war auch mein Ziel. Ich habe gesagt, wenn ich morgens nicht aus dem Zelt springe und denke, das ist das Tollste in meinem Leben, dass ich jetzt Fahrrad fahren darf, dann höre ich auf. Und aber 1,5 Jahre lang war es genau das. Ich dachte, wenn ich eine Sache in meinem Leben wählen könnte, wäre es heute Fahrrad zu fahren. Boah. Also die Motivation, daran mangelt es wirklich nie.
Hat man eigentlich so eine komplette Apotheke dabei?
Muss man. Also in den Gegenden gibt es keine Ärzte. Darauf hatte ich mich auch wirklich vorbereitet. Es gibt gute Bücher, Where There Is No Doctor, dass man eben auch sich selbst diagnostizieren kann. De facto war es so, dass ich den Großteil meiner Medikamente verschenkt habe, weil es den wenigen Menschen, die dann dort oben leben, im Hochgebirge, genauso geht. Das heißt, sie bekommen keinen Arzt zu sehen. Medikamente auch nicht. Also habe ich viele kleine Strichzeichnungen hinterlassen mit Angaben, wie man welche Medikamente einnehmen muss. Ja, das war dann oft so meine Weise, mich dann zu bedanken, wenn ich mich dort ans Herdfeuer setzen durfte oder zum Essen eingeladen wurde.
Einladung, bedanken, Menschen, Gastfreundschaft. Groß?
Ganz groß, ja. Also die ärmsten Menschen sind die am bereitwilligsten teilen. Selbst wenn es am Abend wirklich nur Reis gibt, dann wird eben bei der Großfamilie jede Schüssel ein bisschen was abgeschöpft, damit dann die deutsche Fahrradfahrerin auch noch ein Schüsselchen Reis abbekommt.
Gleich nach 8 Uhr kommen wir zu Moskitos, die wahrscheinlich eine Jahreshauptversammlung in der Mongolei abgehalten haben, denn sie trafen sich alle in ihrem Zelt. Wir kommen zu sexuellen Übergriffen, zu Heiratsanträgen, die sie abgelehnt hat, aber auch zu einem Heiratsantrag, dem du zugestimmt hast. Das alles nach 8. Heute Abend wieder spektakulär. Anne Westwurz ist bei mir aus Berlin. Sie hat sich auf den Fahrradsattel geschwungen, ist ein 1,5 Jahr unterwegs gewesen, alleine als Frau, als wirklich attraktive Frau, hat sie dieses Risiko auf sich genommen, die Seitenstraße bis in die Mongolei zu beradeln. Und all ihre Erlebnisse, die sie auch demnächst im Buch veröffentlichen wird, die darüber berichtet sie heute in Mein Abenteuer bis 21 Uhr.
RPR 1, Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
Das hat so viel Spaß gemacht, die erste Stunde. Die ist schon vorbei, meine liebe Anne. Jetzt gehen wir weiter, immer Richtung Osten. Du bist ja in den ehemaligen Staaten der Sowjetunion, hast du ja bereist. Das sind ja auch so diese altrussischen Staaten. Gibt's da viel Armut oder sagst du, na, die kommen über die Runden?
Also im Vergleich zu unseren Standards gibt es sehr viel Armut. Es gibt sehr viel Arbeitsmigration. Also man wandert quasi ins nächstreichere Land. Ja. Und die Menschen, die es dann wirklich geschafft haben, in Anführungszeichen, sind dann die, die als Gastarbeiter in Russland arbeiten.
Du hättest ja auch mal Nonne werden können.
Ja, richtig. Das war in Indien.
Ja, im Himalaya-Massiv, gell? Warst du da mal überlegen, ach, mach das doch mal, oder?
Zumindest zeitweise. Also die Vorsteherin des Klosters, die Äbtin, meinte dann eben auch, ja, also ich könnte es ja mal probieren über den Winter, aber ich müsste eben einkalkulieren, dass ich dann 6 Monate lang eingeschneit sein würde. Also es gäbe quasi keinen zurück. Und dann dachte ich, na, vielleicht radle ich doch weiter.
Zelten im Iran ist nicht möglich. Das wollen die nicht, gell?
Ach, ich glaube, die hätten gar nichts dagegen. Das Problem ist eher, Problem in Anführungszeichen, eher die Gastfreundschaft. Es kam eigentlich immer, sobald das Zelt halb aufgebaut war, kam jemand und meinte, um Gottes Willen, wir haben schon für dich zu Abendessen gekocht, du kannst doch jetzt nicht zelten.
Boah, und durch den Iran kann man doch nicht irgendwo einen Top anziehen oder mit der kurzen Hose radeln und es ist doch warm. Wie macht man das?
Nee, genau, das geht nicht. Das sind die Kleidungsregeln dort, die eben auch für Ausländerinnen gelten. Man muss komplett bedeckt sein, also man darf auch die Handgelenke nicht zeigen, weite Kleidung, kniebedeckt, Schleier natürlich oder Kopftuch eben. Das war sehr schwierig und ich habe dann gemerkt, nach so 2 Wochen, ich halte das nicht aus und habe dann beschlossen, auf dem Fahrrad bin ich Mann und habe mich dort dann als Mann gekleidet.
Ach komm, du hast ja auch kurze Haare.
Genau, ich hatte damals auch ganz abrasiert und ich sah sowieso aus wie so ein kleiner Bär mit meinen dicken Skihandschuhen und der Daunenjacke und dann waren die Menschen sehr überrascht, wenn sie mich dann eingeladen haben, dass hinter diesem Bär eine Frau steckte.
Ja, wie hast du den Busen verdeckt? Dann hätte man ja sehen können, dass du eine Frau bist.
Weite Jacken. Also ich hatte, ja, meine ganze Kleidung
ist unisex. Da bist du als Mann durch, das ist ja auch eine coole Nummer. Da hast du mehr Freiheiten, weil die Frauen oftmals unterdrückt werden?
Ja, wahnsinnig. Also es war auch de facto einfach so, dass als Frau gekleidet mich oft Männer auf dem Auto verfolgt haben im Iran. Also sehr anstrengend war, weil ich wollte ja eigentlich radeln, um in der Einsamkeit zu sein, die Landschaft zu genießen.
Oh, die wollten was flirten, gell?
Genau, und als Mann war es dann sehr entspannt.
RPR 1, Mein Abenteuer.
Nimmt man eigentlich, Anne Westwurz, viel Verpflegung mit aus solch einer Radreise oder nur mal so ein Müsli-Riegel, um sich nochmal aufzufrischen und isst immer das, was die Straße oder das Dorf einem gibt?
Es kommt sehr aufs Land an. Also im Iran wäre das sicherlich so gegangen. Ich war aber sehr viel im Hochgebirge unterwegs, Wüsten und Steppen, wo man dann wirklich eine Woche im Voraus planen muss. Und dann eben viel Proteinpulver, Milchpulver, Vitamin C-Pulver, weil es natürlich auch kein frisches Obst gibt, mitnimmt, plus eben Wasser. Also Wasser ist natürlich der große limitierende Faktor. Also das meiste waren mal 22 Liter Wasser, die ich auf dem Fahrrad transportiert hatte.
Da warst du ja auch 7 Tage sonst ohne Wasser. Das war Mongolei, gell?
Genau, das war die längste Strecke, die ich ohne Wasser
bestehen
musste.
Das hat geklappt?
Ja, gerade so. Also es war bei 40 Grad, sind dann so 3 Liter Wasser am Tag schon denkbar wenig.
Moskitos. Großes Thema in der Mongolei?
Auf jeden Fall. Also ich war im Frühsommer dort und das kann man wirklich nur vergleichen mit so einem Imker, der seinen Bienenschwarm begegnet. Ich trug auch wirklich einen Imkerhut, volle Regenkleidung, Skihandschuhe, weil diese Viecher durch alles durchstachen, was ich sonst hätte tragen können.
Wölfe ums Zelt herum. Angst. Wie bist du mit der Angst und mit den Wölfen umgegangen?
Na, bei den Wölfen war es de facto so, dass ich hörte die Wölfe, die ums Zelt schlichen und anfingen zu heulen und mein Körper reagierte völlig instinktiv und ging sofort in Schockstarre. Und ich lag dann wirklich die halbe Nacht in der Kälte neben meinem warmen Schlafsack, weil mein Körper sich weigerte, sich zu bewegen, weil er sich einfach totstellte. Und das ist wirklich, also ich habe noch nie in meinem Leben solche Angst erlebt und hoffe, ich werde es auch nie wieder erleben, weil der Körper einfach sehr instinktiv reagiert.
Die Angst dort zu erleben, die Wölfe sind von sich aus weggegangen?
Ja, es war auch im Spätsommer. Also mir war klar, es gibt für Wölfe deutlich leichtere Beutetiere als Mensch, der sowieso nicht das typische Beutetier ist. Aber das weiß der Körper natürlich nicht, der da reagiert.
Die Mongolen sahen dich auch als Beute. Sexueller Übergriff gleich nach halb.
Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
Wie war das mit den Mongolen? Du bist alleine als Frau unterwegs, als so 1,80 Meter attraktive junge Dame, knapp über 30. Und dann wollten die Mongolen, dachten, du suchst einen Mann.
Ja, scheinbar. Also es stand auf jeden Fall jede zweite Nacht ein Nomade vor meinem Zelt und machte sehr deutlich, was er gerne von mir hätte. Und ich machte dann sehr deutlich, wo meine Grenzen sind. Das ging zum Glück immer gut, aber das wusste ich natürlich vorher nicht. Und wir beide wussten, sowohl der Nomade als auch ich, dass im 100-Kilometer-Umkreis wahrscheinlich niemand anderes ist. Also dass er hätte machen können, was er wollte, aber ich konnte mich da zum Glück immer durchsetzen.
Hast du einen Selbstverteidigungskurs vorher gemacht vor der Reise?
Nee, hatte ich nicht, aber also wenn ich meine Grenzen setze, baue ich mich auf und kann das auch sehr deutlich kommunizieren. Wäre vielleicht sinnvoll gewesen, einen Kurs vorher zu machen.
Wie ist das eigentlich mit deinem Körper, wenn man so lange auf dem Fahrrad sitzt? Der hat das alles mitgemacht, weil du durchtrainiert bist?
Ja, ich habe mit 5 Jahren mit dem Leistungssport angefangen, wobei es auf der Reise wirklich darum ging, diesen Leistungsgedanken völlig loszulassen. Dabei hat es geholfen, dass ich eben keine Erfahrung hatte im Langstreckenradeln und der Körper, der kommt rein. Das war auch der Rat meines Physiotherapeuten vorher. Man lernt das durchs Machen und man fängt eben mit kürzeren Strecken an und irgendwann habe ich mich so eingependelt auf so 50, 60 Kilometer am Tag, je nachdem, ob es im Hochgebirge war oder durch tiefen Sand. Aber also mein Körper hat zum Glück gut durchgehalten, nur eben die Ernährung, da merkt man dann irgendwann, dass man Mangelerscheinungen bekommt.
Warst du glücklich oder hast du dich einsam gefühlt auf dieser 1,5 Jahren Reise?
Ich war in meinem Leben noch nie so glücklich, also noch nie auch nur annähernd so glücklich. Ich habe gemerkt, die Einsamkeit gibt mir ganz viel, das ist so eine ganz tiefe meditative Ruhe, wenn so alle Gedanken zum Stillstand kommen und man verschmilzt mit der Landschaft um einen herum. Das ist wirklich umwerfend.
RPR 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von 5 Kontinenten.
Wie ist das denn, Anne Westwurz, mit der Hygiene? Du bist Frau, attraktiv, schön, achtest auf Sauberkeit. Du kannst dich doch gar nicht, wenn du zeltest, duschen?
Nee, genau. Man lernt dann damit umzugehen. Also das Längste war mal 3 Wochen ohne Dusche. Das war sehr hart in der Mongolei.
Da kamen aber doch keine Mücken. Ach nee, dann kommen die Mücken, gell?
Ach, die kommen ohnehin. Das ist denen völlig egal. Nein, also eine gute Lösung sind diese Babyfeuchttücher. Damit kriegt man dann zumindest diese Mischung aus Sonnencreme und Staub von der Haut runter. Und ich hatte eben einen Satz Kleidung zum Radfahren und einen sauberen, in Anführungszeichen, nachts zum Zelten. Man fühlt sich dann schon wahnsinnig sauber, wenn der Staub von der Haut ist und man das weniger dreckige Set an Kleidungsstücken trägt nachts.
Lernt man Vertrauen in sich selbst und auch Vertrauen in andere Menschen während solch einer Reise?
Auf jeden Fall. Also mein Vertrauen lag manchmal auch daneben, aber die meisten Menschen, die ich vertraut habe, haben das auch genauso wiedergegeben. Und ja, Vertrauen in sich selbst auf jeden Fall.
Anne, du schreibst ein Buch, bald kommt's raus, im Sommer wird's rauskommen. Gell?
Genau.
Ist ja nicht mehr lange. Anne Westwurz, das merken wir uns. Dich entlassen wir jetzt nach Berlin. Resümee von der ganzen Reise?
Die Welt ist schön und die Menschen sind gut und ich kann nur jedem raten, sich auf die Reise zu begeben.
Was für eine Frau. Vorträge machst du auch? Gibt's eine Internetseite von dir?
Ja, genau. Vorträge und die Termine findet man auf annewestwurz.com und die Informationen zum Buch dann auch.
Anne Westwurz. West und dann W-A-R-D-S, Westwurz. Ist ein Künstlername, gell?
Ja, genau, der hat sich aus der Reise ergeben, weil ich ja dachte, ich radel Richtung Westen von Asien zurück Richtung Berlin, nur dass ich dann einige andere Kurven geschlagen habe.
Das ist eine Granate. Du kümmerst dich um deinen pflegebedürftigen Vater, das ehrt dich sehr. Begrüße ihn einfach von uns. Es war ein schöner Moment mit dir hier heute Abend in mein Abenteuer. Danke, dass du da warst, Anne.
Sehr gerne, vielen Dank für das Gespräch.
Sie kommt sicher mal wieder. So, mein lieber Dirk, was machen wir denn jetzt? Dirk Köster, wir gehen Bier trinken. Jetzt haben wir gleich 21 Uhr. Wir hören uns noch den Bob Moravka ein bisschen an. Wir nehmen die Lorena noch mit zum Cola trinken. Cola Light, Cola Zero, was auch immer sie gerne möchte. Die Sendung ist jedenfalls vorbei und wir sind froh, dass ihr alle draußen zugehört habt. Danke, dass ihr dabei wart. Ich bin der Rainer Meutsch. Tschüss.